Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder ganz Ohr sind. Das ist das 54. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute: Camp Talk 2009. Über mentale Stärken im Sport und für ein gesundes Leben. Ja, die Stammhörer unter Ihnen, die wissen das ja schon. Wenn ich im Sommer ins Metaforum Camp nach Italien fahre, dann bringe ich immer mindestens einen Camp Talk mit. So auch diesmal natürlich. Ich hatte zwei wirklich wundervolle Wochen im alten Kloster von Abano Terme. In der ersten Woche besuchte ich einen Kurs zum Thema mentale Stärken. Und in der zweiten Woche habe ich dann meinen Improbiss-Workshop gegeben. In meinem Kurs waren fantastische 14 Menschen, die in 3 Tagen gelernt haben, wie man mit Techniken aus dem Improvisationstheater seine Souveränität und Sicherheit im beruflichen Auftritt steigert. Und das hier sagte eine Teilnehmerin am letzten Tag ganz spontan dazu.
So, okay, los geht's.
Okay, ich muss mich gleich entschuldigen, ich habe die Impro-Pille drinnen und Improbiss ist einfach geil!
Da war der Peak.
Ja, es ist wohl nicht zu überhören. Neben der sehr intensiven Arbeit hatten wir wirklich auch sehr viel Spaß. Ja, das muss auch sein. Die nächsten Improbiss-Termine werden übrigens bald unter www.improbiss.de bekannt gegeben. Vielleicht sehen wir uns ja, das würde mich richtig freuen. Ja, und dann habe ich am letzten Tag meiner Mentaltraining-Fortbildung noch meinen Trainer Ortwin Mais zu einem Gespräch über mentale Stärken im Sport und für ein gesundes Leben eingeladen, das Sie nun hören. Viel Spaß dabei!
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze hier wieder mal in Abano Terme und in der Nähe vom Pool bei, ich glaube, 35 Grad im Schatten. Und neben mir sitzt der Ortwin Mais. Und ich hatte das große Vergnügen, diese Woche ihn als Trainer für Mentaltraining genießen zu dürfen und habe eine Menge gelernt. Und daran möchte ich Sie natürlich gerne teilhaben. Und bevor es losgeht, Ortwin, hallo, wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin Diplompsychologe, komme aus Hamburg, leite dort das Milton Erickson Institut. Ich bin ausgebildeter Psychotherapeut und der Sportbereich ist so einmal ein persönliches Hobby. Also ich selber mache relativ gerne Sport und auch viel und habe dann darüber hinaus neben meinen ganzen Patienten, die ich so habe, dann eben auch oft Sportler, speziell auch welche, die im Profibereich bis in die Spitze da tätig sind, also von Weltmeistern, Bundesliga-Vereinen, alle möglichen Bereiche und das ist eine wunderbare Abwechslung, gerade zu der psychotherapeutischen Tätigkeit.
Mhm. Ja, und da hast du schon direkt Sportbereich angesprochen. Das ist ja auch der Grund, wie du schon weißt, warum ich gerne mit dir hier sprechen möchte, weil ich weiß, dass viele meiner Hörerinnen eigentlich ja genau wissen, dass sie ja eigentlich Sport machen sollten oder müssen, aber irgendwie es doch nicht machen. Das heißt, das Thema Motivation ist ja auch gerade im Sportbereich immer wieder ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht kannst du dazu mal so ein paar Tipps geben. Was kann ich da eigentlich machen, wenn ich eigentlich weiß, dass ich doch eigentlich Sport machen müsste, wollte, sollte, aber ich tue es nicht. Warum?
Ja, ich meine, es gibt ganz viele Leute, die zu mir kommen und immer sagen, ja, sie wollen abnehmen, ne? Und dann sagen sie, ja, ich will Sport machen, um abzunehmen. Und das ist dann etwas, was in der Regel dann schon anstrengend wird. Ne? Das heißt, wenn ich irgendetwas mache, wozu ich eigentlich keine Lust habe, dann habe ich auch nach 10 Minuten schon das Gefühl, oh Gott, was habe ich da eigentlich gemacht? Mhm. Ne? Und das kann mir grundsätzlich auch passieren. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, bestimmte Gewichthebeübungen machen würde, zu denen ich nicht so viel Lust habe, dann hätte ich nach kurzer Zeit den Eindruck, oh Gott, was hat sich schon angestrengt? De facto waren es vielleicht gerade mal 5 oder 10 Minuten und das hat auch körperlich kaum was gebracht. Und führt mich dann auch wieder in ein emotionales Minus. Mhm. Das heißt, was zu machen, was keinen Spaß macht, bringt innerlich ein emotionales Minus, was man natürlich dann wieder ausgleicht. Mhm. Und gerade die Personen mit Übergewicht, die gleichen das dann wieder aus mit vermehrtem Essen. Das heißt, bringt überhaupt nichts. Ja. Also von daher ist ein Tipp, den ich immer gebe, suchen Sie sich was, wo Sie das Gefühl haben, ja, das bringt mir was, das macht mir Spaß. Und da ist meine Erfahrung wieder, dass es bei jedem was anderes ist. Mhm. Also ich persönlich bin zum Beispiel, obwohl ich in der Nähe von der Alster wohne, ne, und da eigentlich jeden Tag auch die Läufer sehe, die da rumlaufen. Nicht ein, so ein Läufer, der so viel Spaß dran hat, so einfach vor sich hinzulaufen. Aber ich laufe gerne, und zwar dann, wenn ich einen Ball habe. Also dann Ball, das ist überhaupt kein Problem. Da laufe ich auch 1,5 Stunden. Das muss auch was Anspruchsvolles sein. Das heißt, dass ich das Gefühl haben, da ist Taktik drin. Das fasziniert mich dann auch. Und da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten, mich dann zu bewegen. Und 1,5 Stunden Sport, das bringt schon was.
Spaß hört sich so selbstverständlich und so einfach an, ne? Dass man sagt, mach doch einfach einen Sport, der dir Spaß macht. Und ich kenne das so von mir. Also mir macht Laufen Spaß. Ich brauche keinen Ball, also im Gegensatz zu dir. Und trotzdem merke ich dann auch manchmal so diese inneren Dialoge, über die haben wir ja auch gesprochen jetzt in der Ausbildung, diese inneren Dialoge, die dann doch schon immer wieder einen ergreifen. Ne? So dieses Thema von, soll ich jetzt wirklich und ach, ich weiß nicht, vielleicht heute mal doch nicht und so. Und was hast du da so für Tipps, wenn man so anfängt, innerlich zu diskutieren?
Ja, ich will mal so ein paar Tipps geben. Das eine, früher habe ich immer gedacht, ich mache Sport, wenn ich Zeit habe. Mhm. Dann habe ich immer gemerkt, ich habe nie Zeit.
Stimmt.
Und dann war mir klar, hey, es ist wichtig, das einzuplanen. Und eine zweite Geschichte ist dann, wenn man es eingeplant hat, also zu sagen, okay, dann und dann laufe ich, dann und dann mache ich meinen Sport, das auch wirklich zu tun, denn wir Menschen stellen uns innerlich darauf ein und sobald wir irgendetwas dann nicht machen, was wir uns vorgenommen haben, produzieren wir innere Spannung. Insofern ist das ein ganz wesentlicher Aspekt, sich klarzumachen, hey, wenn du da ein bisschen diszipliniert bist, dann schaffst du dir Freiraum, du bist lockerer, du hast mehr Genuss im Leben und es ist dann sicher auch ganz interessant, an dieses gute Körpergefühl zu denken, was hinterher da ist. Also man spürt ja seinen Körper. Also ich selber bin in einem Beruf, wo man sehr viel sitzt und wenn ich dann über lange Zeit nichts tue, dann merke ich, also ich verliere so den Kontakt zu mir. Und die Bewegung ist also ein ganz wichtiger Baustein, so um überhaupt einmal die Spannung abzubauen, aber auch dann hinterher wieder so ein Gefühl zu haben, ich bin eins. Also ich habe wieder ein Gespür, und bis zu den Zehen runter, und dann merke ich was. Und selbst wenn es eine gewisse Spannung ist durch Muskelkater, ne? Also das ist ja doch, wie ich finde, oft ein ganz angenehmes Gefühl.
Absolut, ja.
Und das ist etwas, was ich A, empfehlen kann, wenn man sich was vornimmt, das auch machen. Also Sport auch einplanen und dann auch nicht mehr drüber nachdenken, ja, will ich es jetzt oder will ich es jetzt nicht. Ne? Also sich nicht vorher wieder so Gedanken zu machen, ach, es wäre auch schön, was anderes zu tun. Sondern sich klar zu machen, du fährst besser damit, wenn du das auch wirklich umsetzt, was du dir vorgenommen hast. Und dann, ein ganz wichtiger Aspekt, tu es mit 10 Punkten.
Mit 10 Punkten? Was meinst du mit 10 Punkten?
Ja, ich habe so festgestellt, es gibt so 4 Arten des Laufens. Aha. Und die erste Art des Laufens ist zu sagen, oh, ich muss mich mal wieder bewegen. Und
genau.
Das ist ja etwas, was dann in der Regel schon, wo der Wurm schon drin ist, weil ein Teil von einem sagt, ich muss, aber eigentlich will ich gar nicht.
Aha.
Und wer so losläuft, der kommt gerade mal 500 Meter weit. Und dann hat er den Eindruck, also nichts geht mehr. Und da muss man verstehen, dass also man quasi gegen sich selber anläuft. Weil ein Teil von einem, der bremst die ganze Bewegung ab. Und dann kommt da eigentlich nicht viel mehr raus. Und die zweite Art des Laufens wäre schon mal zu sagen, ich will laufen. Da gibt es dann immer noch so einen kleinen Teil in einem, der sagt, naja gut, wenn es sein muss, dann mache ich mal mit.
Genau.
Ja, und das ist schon ein bisschen besser, da kommt man etwas weiter. Die dritte Art zu laufen wäre zu sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich laufe jetzt. Und wenn ich dann wirklich eine Entscheidung getroffen habe, dann kann ich oft merken, dann komme ich in etwas hinein, das ist so die vierte Art des Laufens, das ist dann das Gefühl, es läuft. Das heißt, ich tue gar nichts mehr, sondern mein Körper macht es. Und das ist ein Zustand, den beschreiben die Sportler auch als Flow, den man so verstehen kann, da ist die Lockerheit in den Muskeln, die ich nicht brauche für die Bewegung, die ist gegeben.
So, an der Stelle mussten wir dann kurz rausgehen, weil da ein großes Flugzeug über uns flog, aber wir greifen nochmal auf den Stichpunkt Präzision bei den Sportlern.
Genau, was vermittle ich den Sportlern?
Was vermittelt den Sportlern, genau.
Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die verstehen, ne? Also Präzision, Dynamik, Kraft, Power, das ist abhängig von der Lockerheit der Muskeln, die man nicht braucht, also der antagonistischen Muskeln. Und man kann das eigentlich so verstehen als eine gespannte Entspannung. Und selbst bei Boxern, also ich arbeite da auch mit Leuten zusammen, ne, die Weltmeister sind, da ist es so, das Entscheidende ist, locker durch den Mann zu gehen. Also man denkt ja, mein Gott, da macht jemand was mit Gewalt. Also mit Gewalt geht gar nichts.
Ja, also diese vierte Art zu laufen, dieses Flow, ist natürlich das Ziel. Wie komme ich denn dahin? Komme ich jetzt wirklich dahin, dass ich mir immer wieder sage, es läuft oder es boxt oder es spielt Tennis oder wie auch immer? Wie kriege ich denn diesen Zustand hin, wenn ich jetzt davon nur noch gar keine Ahnung habe, über so mentalen Geschichten und so?
Ja, ein wichtiger Punkt ist einmal diese klare Entscheidung, zu sagen, ich mache es jetzt mit 10 Punkten, ich entscheide mich jetzt auch zu tun. Zweiter Punkt eben auch zu schauen, dass ich mir da was wähle, was mir Spaß macht, weil wenn es mir Spaß macht, ist die Chance schon viel größer, dass ich in so einen Flow hineingerate. Und dann das nächste ist dann, dass ich also so meinem Körper ein Stück weit vertraue und ihn laufen lasse. Das heißt also, diese inneren Dialoge, dieses ständige Antreiben, das ist eigentlich etwas, was dann irgendwann mal aufhören sollte. Und dass man wirklich in etwas hineinkommt, ne, wo man so sagt, wie das wird mal reiten und dem Pferd die Zügel loslassen. Und dass es auch wirklich frei reiten kann. Und dann kann man wie so ein Stückchen zugucken, was der Körper macht.
Jetzt haben wir ja eigentlich schon die ganze Zeit sehr deutlich angesprochen, wie wichtig das Mentale mit dem Körperlichen verbunden ist. Ne? Und ich glaube, Profisportler, die wissen das, oder spätestens, wenn sie zu dir kommen, lernen sie das. Ne? Aber ich glaube, es ist auch vielen Menschen klar, dass es ganz eng miteinander verbunden ist. Und ich habe mal von einer Untersuchung gehört, ich weiß leider nicht mehr wo und wann und wer, aber da hat man irgendwie, oder hast du das sogar erzählt, mit den Putzfrauen, dass man Putzfrauen irgendwie erklärt hat, dass sie so und so viel Kalorien verbrauchen, dabei vorstellen. Was ist denn da wirklich dran? Also verbrenne ich mehr Kalorien, wenn ich mich darauf konzentriere, beim Joggen meine Kalorien zu verbrauchen?
Das habe ich glaube ich nicht erzählt. Ich habe eine andere kleine Geschichte erzählt von den Zimmermädchen. Ne? Die man so das Gefühl hatte, so bei in Hotels, also das waren so Lehrlinge, mein Gott, sind die langsam, ne? Und gleichzeitig waren die auch übergewichtig. Ne? Und da hat man ihnen gesagt, Mensch, ist ja toll, also gerade wenn sie sich mal schnell bewegt haben, ist ja toll, wie schnell sie sich bewegen, da verbrauchen sie ja wahnsinnig viel Kalorien. Also da nehmen sie ja richtig ab. Und das hat dazu geführt, dass sie sich tatsächlich also mehr bewegt haben und sie haben auch abgenommen.
Faszinierend. Und ich habe immer was gehört oder gelesen, wo es darum ging, wenn man Sport macht, soll man auch mental sich vorstellen, wie die Muskeln arbeiten, wie die Kalorien verbrauchen, wie das Fett dahin schmilzt. Ja, man soll es quasi beim Laufen, beim Sport machen, sich direkt so vorstellen. Weil es angeblich dann dazu führt, dass man auch wirklich mehr verbrennt und mehr Muskeln aufbaut. Ist das deiner Meinung nach auch so richtig?
Also eine Untersuchung dazu kenne ich nicht. Das wäre natürlich sehr interessant, das so rauszufinden. Aber so bei dem, was ich über den Körper weiß, und ich arbeite ja viel also mit Patienten, die auch körperliche Störungen haben und lernen, da alles Mögliche zu beeinflussen, da kann ich mir gut vorstellen, dass das klappt. Also ich glaube zum Beispiel, dass gerade die Vorstellung von sich selber, wie man schlank, beweglich ist, einfach ein tolles Zielbild ist, was einem auch hilft, das zu erreichen.
Ja, da bin ich auch überzeugt von. Also ich habe auch das Gefühl, ich laufe viel besser, wenn ich ein Bild von mir habe von, boah, ich bin so sportlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ich sage, oh Gott, ich muss jetzt hier so, oh je. Und das war ja auch so eine meiner Erfahrungen, dass ich das Gefühl hatte, beim Laufen bremse ich mich immer aus. Dass ich dachte so, oh. Und jetzt so diese anderen Vorstellungen laufe ich einfach viel leichter. Und das ist, also mich hat es jetzt völlig überzeugt in dieser Woche mit der Erfahrung.
Ja, wir haben ja viel über Suggestionen gesprochen. Genau, ne? Also so, wenn ich mir einrede, oh, ist das Laufen schwer, ne? Ist das anstrengend. Ne? Also wenn ich so schon loslaufe mit der Vorstellung, das Laufen ist schwer und anstrengend, ja, was soll denn dabei rauskommen? Genau. Das heißt, ich brauche natürlich ein Bild, wie das es läuft und dass es ganz leicht ist, ja, dass es mich trägt. Und dann wird man ja auch merken, dass man plötzlich ganz anders läuft. Und das hat ja jeder als Eigenerfahrung. Man muss sich nur mal daran erinnern, wenn man jetzt wenig geschlafen hat, dann steht morgens auf, schon ziemlich unlustig und hat dann schon vielleicht am Abend vorher gesagt, oh Gott, du kriegst so wenig Schlaf, morgens bist du wieder total geregelt und da kommst du wieder überhaupt nicht hoch. Und dann suggeriert man sich dann, während man aufgestanden ist, noch ein, oh Gott, bin ich müde, oh, ist das furchtbar, ist das entsetzlich. Dann kommt man den ganzen Tag nicht hoch.
Genau, ja.
Und ich habe andere Erfahrungen, ne, wo ich dann auch wenig Schlaf gekriegt habe, am nächsten Tag eine wichtige Veranstaltung hatte, ne, und mir dann gesagt habe, und morgen in dem Moment, wo du aufstehst, bist du knallwach, bist du absolut motiviert, bist du total da und hast alles, was du brauchst und ziehst das richtig gut durch. Ja. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe es nicht einmal erfahren, ich habe es, was weiß ich, ich habe Nächte gehabt, da bin ich gar nicht ins Bett gekommen, um ehrlich zu sein.
Wer hatte die nicht?
Ja, und hatte am nächsten Tag aber eine ganz wichtige Geschichte.
Ah, also
ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich weiß noch, da war ich in Berlin und zwar Ja, der Hintergrund ist gewesen, vorher in Travemünde mit einem Geschäftsmann, der den Koch vom Maritim da kannte. Mhm. Und dann haben die uns da bewirtet bis zum Gehtnichtmehr. Und ich kam da nicht weg. Und irgendwann nachts um eins habe ich mich also auf den Weg gemacht nach Berlin. Mhm. Und hatte eigentlich vor, bei jemandem da zu übernachten. Und dieser Bekannte, das war eben nachts um drei, ließ sich nicht mehr wach machen. Der hat so tief geschlafen. Okay. Und das war so kurz nach der Wende. Aha. Und da waren in Berlin alle Hotels dicht. Aha. Da hat man nirgendwo ein Zimmer gekriegt. Und dann hatte ich damals ein Auto ohne Standheizung.
Oh.
Und es war Winter unter Null.
Oh.
Und da habe ich überlegt, ja, was mache ich? Und dann habe ich gedacht, ja, ich will am nächsten Morgen fit sein. Aha. Und ich will irgendwie motiviert in das Seminar gehen, was ich da so vorhatte. Und habe mich dann da im Auto ein bisschen eingemummelt. Mhm. Und habe mir die ganze Nacht warme Gedanken gemacht, um das mal so zu sagen. Ja. Und ich habe eigentlich ziemlich gut geschlafen, ja, diese wenigen Stunden. Das waren vielleicht zwei. Mhm. Und ich war für die Verhältnisse doch recht wach.
Erstaunlich, was alles so geht, oder?
Ja, da geht also wirklich eine ganze Menge.
Ja.
Wichtig ist nur, dass man sich klar macht, hey, du steuerst dich.
Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen nicht wirklich bis zum letzten Konsequenzen auch klar ist. Wir haben ja auch sehr viel gesprochen über die Suggestion, die du auch eben angesprochen hast. Und immer denke ich dann, naja gut, im Grunde geht es einfach wirklich nur darum, sich bewusst zu machen, ich kann meine Suggestion, meine Selbstdialoge, meine inneren Dialoge steuern und ich sollte es vielleicht auch. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, warum machen das Menschen nicht einfach immer so selbstverständlich? Was ist so, was mich daran hindert, zu sagen, okay, ich bin hier diejenige, die meine Gedanken, meine Dialoge, meine Suggestionen steuert und ich steuere das jetzt mal in die und die Richtung. Warum machen das doch immer noch so wenig Menschen? Also ja, ist meine Erfahrung so.
Da gibt es ja ganz verschiedene Gründe. Der eine Grund ist schon mal, dass die meisten gar nicht wissen, wie sie sich suggestiv beeinflussen.
Mhm,
die, also zum Beispiel, wir haben ja auch über Gesundheit und Krankheit gesprochen, ne? Die wissen gar nicht, dass sie jetzt mit einer bestimmten Einstellung, mit bestimmten psychischen Reaktionen die Wahrscheinlichkeit massiv erhöhen, dass eine Krankheit kommt.
Mhm.
Da hat der Normalbürger ja das Gefühl, ne, der Körper ist eine unkontrollierbare Umwelt. Ne?
Genau.
Und dass der das beeinflussen kann, das kriegt er auch nicht zu hören, also, weil wir da leider von der Pharmaindustrie in eine ganz andere Richtung gedrängt werden. Ne? Da, also wenn jetzt irgendwas los ist, muss man gleich einen Arzt holen oder in die Apotheke rennen oder noch schlimmer ins Krankenhaus, dass man da selber was machen kann. Das ist in unserem Weltbild nicht so richtig drin. Das ist das Erste. Das Zweite, das Verständnis für Suggestionen insgesamt in der Bevölkerung ist ja schon mal nicht da. Ne? Mhm. Wir haben ja viel über solche Sachen auch gesprochen, dass zum Beispiel Prüfungsängstliche in der Regel ja nicht wissen, wie sie sich die Prüfungsangst einsuggerieren, wie sie sich zum Beispiel auch ein Blackout einsuggerieren und dass das läuft über posthypnotische Suggestion. Das ist so der Fachausdruck. Oder wir können uns auch, das ist viel einfacher erklären, über Erinnerungsanker, die wir uns machen.
Mhm.
Und da machen sich Leute halt Erinnerungsanker in der Weise, dass hinterher nichts mehr funktioniert. Und das einfachste Beispiel ist, ne, hoffentlich habe ich dann, wenn der Prüfer mir eine unvorbereitete Frage stellt, nicht wieder ein Blackout.
Und zack haben sie es.
Ja, zack kommt die unvorbereitete Frage, der Blackout ist da.
Genau.
Ne? Ja. Und hatten wir auch darüber gesprochen, ja, wie kann man das denn eigentlich anders machen? Das ist ja auch ganz simpel, wenn man sich das klar macht. Man könnte zu sich selber sagen, ich bin mal gespannt, was mir dann, wenn der Prüfer mir eine unvorbereitete Frage stellt, Geniales einfällt. Ich habe diese Sachen selber ausprobiert, also jetzt nicht in Prüfungen, aber in anderen Situationen, wo ich wusste, ne, da kann es sein, dass da irgendetwas kommt, ne, worauf ich nun gar nicht vorbereitet bin. Und ich muss sagen, ich bin fasziniert oft davon gewesen, welche Einfälle mein Unbewusstes mir plötzlich da präsentiert hat. Also ich daneben stand und dachte, wie kommst du jetzt auf diese Idee?
Ja, das kenne ich auch vom Impro-Theater. Ich mache ja diesen Impro-Biskurs hier. Ne, und das ist genau das, wenn man auf der Bühne steht und denkt, oh Gott, ich bin ganz allein auf der Bühne, meine Mitspieler lassen mich hier gerade versauern. Ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Dann geht gar nichts, dann fällt mir nichts ein. In dem Moment, wo ich denke, okay, ich bin hier allein auf der Bühne, ich bin mal gespannt, was mir jetzt gleich einfällt. In dem Moment kommt einem irgendeine Idee, dass man irgendeine pantomimische Aktion anfängt. Das ist genau exakt dasselbe.
Ja. Das also bestimmt habe ich dann, wenn ich auf der Bühne stehe, ne, stehe ich wieder da wie so ein Ochse und nichts fällt mir ein. Also wenn man so rangeht, dann kann man davon ausgehen, es kommt so.
Kein Impro-Theater spielen.
Ja.
Und dann, das hast du ja zwei Punkte gesagt, also der dritte Punkt ist, glaube ich, auch die Verantwortung, über die wir auch gestern gesprochen haben.
Ja, genau. Also das ist etwas, was ich immer wieder sehe. Die Leute haben natürlich oft Schwierigkeiten, das zu akzeptieren, dass eben viele Dinge beeinflussbar sind, weil in dem Moment kann man ja andere nicht mehr verantwortlich machen. Mhm. Das heißt, da muss ich ja sagen, okay, andere Leute machen zwar irgendwas, aber für die Reaktion, die ich zeige, da bin ich verantwortlich. Mhm. Und da muss man sich ja, da gibt es ja viele Beispiele, ich höre das ja nun oft, dass dann Leute sagen, oh Gott, ne, da müssen wir jetzt in das und das Stadion alle pfeifen und buhen, und, ne, weil wir eben die Gastmannschaft sind und da geraten wir wahnsinnig unter Druck. Mhm. Also das ist natürlich Blödsinn, weil wir genauso Spieler kennen, also so ist Oliver Kahn ja ein Beispiel gewesen, die gesagt haben, ja, gerade dann, wenn die alle pfeifen, ne, das hat mich immer besonders motiviert, hat er erzählt. Ne? Mhm. Und er hat ja gesagt, was gibt es denn geiler, als in so ein Stadion hineinzugehen und alle drehen durch, bloß weil man selber da reinkommt. Ne? Dann merkt man, hey, du bist wichtig. Mhm. Ja. Und es war ganz interessant, den Oliver Kahn haben sie dann in der letzten Saison dann mal so angesprochen, dann haben sie gesagt, naja, er hätte ja jetzt seine Abschiedssaison und hätte ja manchmal so ein bisschen so den Eindruck, er sei nicht so 100% konzentriert. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, ist ja auch komisch, ich komme da jetzt in so diese fremden Stadien hinein und da klatschen die alle. Ja, und ja, da werde ich gar nicht richtig wach.
Ist er gar nicht gewöhnt.
Ist er gar nicht gewöhnt gewesen. Und das zeigt ja, hey, du kannst mit dem, was dir die Welt präsentiert, sehr unterschiedlich umgehen. Ja. Das ist natürlich jetzt so ein sehr allgemeiner Satz. Und der zweite Satz, den wir ja auch beantwortet haben, denke ich, in dem Seminar, ist, ja, wie machst du es denn jetzt genau? Mhm. Das ist natürlich dann ein bisschen eine Kunst, das hinzukriegen. Und da kann ich so aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe dann auch Schule und Studium und alles Mögliche gemacht. Mir und auch den anderen hat niemand beigebracht, wie man Prüfungen macht, wie man präsentiert, wie man von mir aus auch Interviews gibt. Das musste ich mir alles selber aneignen. Und dass diese Strategien, die da aber gute Leute haben, die sind lehrbar. Lehrbar und lernbar.
Ja. Und du hast ja auch gesagt, dass in Schweden war das, glaube ich, nur jetzt sogar ein Schulfach gibt mit Mentaltraining.
Genau.
Das finde ich großartig und ich frage mich, wann kriegen wir dieses Schulfach?
Ja, das ist natürlich eine Leistung eines Mannes, den ich wirklich auch ein bisschen fast, der kann wirklich ein bisschen Vorbild sein. Das ist der Professor Lars-Erik Ynestad gewesen in Schweden, der das nun auch schon sehr, sehr lange macht. Es gibt also eine Tradition im mentalen Training aus den 80ern bei den Schweden schon und die waren den anderen weit voraus damals. Mhm. Also heute ist das jetzt anders, aber da waren doch sehr innovative Ansätze und der hat das tatsächlich durchgekriegt, dass in Schweden das ein Wahlfach ist. Also man kann das sozusagen wie andere Wahlfächer wählen. Mhm. Und die Schüler haben dann also die Möglichkeit eben zu lernen, wie kriege ich das hin, zu präsentieren, ne, so in bestimmten Situationen, da wo es drauf ankommt, die beste Leistung zu bringen.
Genial. So, und an dieser Stelle, sorry für den abrupten Abbruch, aber der Speicherplatz, die 30 MB auf meinem Podhost, sind jetzt voll. Und deshalb hören Sie den zweiten Teil dieses Gesprächs mit Ortwin Mais in meinem zweiten Podcast, dem Fritzeblitz. Dort wird es in dem Gespräch gehen um den Einfluss der mentalen Stärken auf unsere Gesundheit. Und Sie finden diesen zweiten Teil des Gesprächs in der 27. Episode des Fritzeblitz. Gehen Sie bitte auf www.fritze-blitz.de und folgen dort den Links. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihre Nicola Fritze.